SR Info. Bilanz am Abend.
Bis 18 Uhr mit unter anderem diesen Themen: wackelig und noch nicht in Kraft. Gelingt der Geiseldeal und die Waffen und der Waffenstillstand in Gaza? Strahlendes Comeback, bricht eine neue Ära der Kernenergie an? Wir ordnen das ein. Und alles drin, was kann dabei rauskommen? Die neue Regierung in Bulgarien vereint wirklich gegensätzliche Extreme. Am Mikrofon ist Jochen Marmitt, ich grüße Sie.
SR Info.
Vor mehr als einem Jahr griff die Hamas Israel an. Terroristen ermorden in den Ortschaften an der Grenze zum Gazastreifen mehr als 1200 Menschen und verschleppen etwa 250 Geiseln nach Gaza. Israel reagiert, die Kämpfe und Bombardierungen werden in den kommenden Monaten nach palästinensischen Angaben mehr als 45.000 Menschen dort das Leben kosten. Und jetzt soll es endlich einen Waffenstillstand geben. Doch kurz vor dem Abschluss des Abkommens heute gibt es erneut Streit. Jan-Christoph Kitzler mit dem aktuellen Stand der Dinge.
Nach der Freude über die Einigung kommt die Hängepartie. Nachdem gestern schon die Einzelheiten verkündet wurden, nachdem der alte und neue US-Präsident gratuliert hatten und weitere politische Führer aus der ganzen Welt, ist unklar, wie es weitergeht. Was sich nicht verändert hat, sind die gegenseitigen Schuldzuschreibungen, wer dafür verantwortlich ist. Israel sieht die Schuld bei der Hamas, so sagte es Regierungssprecher David Mancer.
As of this morning, the Prime Minister's office has made clear.
Heute Morgen hat das Büro des Premierministers klargestellt, dass die Hamas den Geiseldeal verleugnet und im letzten Moment für eine Krise gesorgt hat, um letzte Zugeständnisse zu erreichen. Deshalb kann das Kabinett diesem Deal nicht zustimmen. Nicht bevor die Verhandler Israel mitteilen, dass die Hamas die gesamte Vereinbarung akzeptiert hat, über die es schon Einigkeit gab. Die Reaktion der Hamas kam prompt und von mehreren Vertretern der Terrororganisation. Nein, die Hamas stehe dem Deal nicht im Weg, hieß es zum Beispiel von Isad El-Rishik, einem hochrangigen Vertreter, der sich gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters in Doha äußerte. Was die Behauptung von Netanyahu angeht, kann ich bestätigen, dass die Hamas zu dem steht, was vereinbart wurde und zur Waffenstillstandsvereinbarung, die von den Unterhändlern verkündet wurde. Nichts wurde hinzugefügt. Ich hoffe, dass diese Statements von Netanyahu nicht ein Versuch sind, sich seiner Verantwortung für die Waffenruhe zu entziehen. Eigentlich sollte das israelische Kabinett schon am Morgen der Einigung zustimmen, die dann am Sonntag in Kraft treten sollte. Inzwischen ist nicht klar, ob der Zeitplan noch zu halten ist. Beobachtern zufolge geht es unter anderem um die palästinensischen Häftlinge in israelischen Gefängnissen, die wie 33 Geiseln freikommen sollen. So soll die Hamas das Veto Israels ablehnen, das das Land fordert. Doch auch innenpolitisch gibt es in Israel immer lauter werdende kritische Stimmen. Bezalel Smotrich beispielsweise, Israels rechtsextremer Finanzminister, hat mit einem Bruch der Koalition gedroht, sollte der Krieg in Gaza enden. Er hält den Deal für ein Sicherheitsrisiko für sein Land. Unterstützer dieser Position waren heute in Jerusalem auf der Straße, wie beispielsweise Hodaya Minke, die demonstriert hat. Das ist einer der schlimmsten Momente in der Geschichte Israels. Nicht nur, weil wir den Krieg beenden, nicht nur, weil wir 1000 Erzterroristen freilassen, die nichts anderes wollen, als uns zu töten, sondern wir bekommen nur 30 Geiseln und wir wissen nicht, in welchem Zustand sie sind. Und was ist mit den anderen Verschleppten? Vor allem die ganz große Frage ist noch unklar. Gibt es eine Chance, dass aus der Waffenruhe ein dauerhafter Waffenstillstand wird, bis hin zum Wiederaufbau des Gazastreifens? Das lehnt nicht nur ein Teil der Israelis ab und Teile der Regierung, sondern auch Sicherheitsexperten wie Armi Avivi, ein ehemaliger General.
This deal is not the end of the war.
Dieser Deal ist nicht das Ende des Krieges. Israel hat sehr klare Ziele, die die Zerstörung der Hamas als Verwaltung und militärische Kraft beinhaltet. Und alle Geiseln zurückbringen, jetzt bekommen wir nur einen Teil. Und außerdem sicherstellen, dass es nie wieder eine Terrorarmee in Gaza geben wird. Das ist ein langer Krieg in Gaza. Israel wird viele, viele Jahre damit umgehen müssen. Das ist jetzt nur ein Schritt, in dem Israel das Ziel, die Geiseln nach Hause zu bringen, priorisiert. Die Hamas hingegen will sicherstellen, dass der Krieg in Gaza endet und Israels Truppen sich zurückziehen. Stattdessen gab es in den letzten Stunden vor einer möglichen Waffenruhe noch einmal heftige Angriffe der israelischen Luftwaffe auf Ziele im Gazastreifen mit Dutzenden Toten. Die Hoffnung vieler Menschen dort, die gestern Abend noch jubelnd auf der Straße waren, sie war möglicherweise verfrüht.
Verfrüht und wackelig. Also der aktuelle Stand bei der Frage nach einem möglichen Waffenstillstand in Gaza. Hoffnung und Fragezeichen gibt es auch seitens der Europäischen Union. Helga Schmidt fasst die Reaktion aus Brüssel zusammen.
Ursula von der Leyen sieht in der Waffenruhe Hoffnung für die gesamte Region. Aber wie viele andere Spitzenpolitiker in Europa ist auch sie vorsichtig. In die Erleichterung mischt sich immer wieder auch die Sorge, dass die Hoffnungen wieder enttäuscht werden können. Alles wird davon abhängen, ob und wie das Abkommen respektiert wird. Das ist der Tenor in Brüssel.
It is vital that the deal is fully implemented.
Entscheidend ist, dass die Vereinbarung jetzt vollständig umgesetzt wird. Das erklärte ein Sprecher der EU-Kommission am Mittag und er fügte auch die Bedingungen hinzu, dass alle Geiseln freigelassen werden und dass die Kämpfe dauerhaft eingestellt werden.
And to ensure a permanent end to hostilities.
Am Mittag gab die EU auch ein neues Hilfsprogramm für Gaza frei. Lebensmittel, Medikamente und Hilfen für die Wasserversorgung im Wert von 120 Millionen Euro. Zuletzt erreichten solche Hilfen die Menschen in Gaza oft nicht. Raketenbeschuss verhinderte das, oft aber auch gezielte Raubaktionen von Hamas-Anhängern.
We hope that indeed the ceasefire will allow vastly improved access for humanitarian aid.
Wir hoffen, dass die Waffenruhe auch die Verteilung der humanitären Hilfe wieder leichter macht, kündigt der Kommissionssprecher an, damit Lebensmittel bei denen landen, die sie brauchen. Am Zustandekommen der Waffenruhe war die EU nicht direkt beteiligt. Man habe diplomatisch unterstützt, aber eher im Hintergrund, so heißt es in Brüssel. Beim Wiederaufbau wollen die Europäer dagegen eine aktivere Rolle spielen. Das bedeutet finanzielle Unterstützung für die zerstörten Gebiete, aber dabei soll es nicht nur allein um Geld gehen. Das fordert die Europaabgeordnete Hanna Neumann.
Teil des Plans für den Wiederaufbau ist auch eine Antwort auf die Frage, wer denn zukünftig Gaza, die palästinensischen Gebiete, regieren soll. Wichtig ist es hier, dass das eine Regierungsform wird, die von den Menschen in Palästina, von den Palästinenserinnen und Palästinensern akzeptiert wird.
Die Grünen-Politikerin erinnert daran, dass die Europäer die wichtigsten Geldgeber für die palästinensische Autonomiebehörde sind. Deren Ministerpräsident Mohammed Mustafa ist morgen zu Gesprächen in Brüssel. Und dabei wird es um die heikle Frage gehen, ob seine Palästinenserbehörde wirklich Gaza mitverwalten kann, obwohl sie dort von der bisher regierenden Hamas bekämpft wurde.
Welche Chancen also hat die Waffenruhe? Vielleicht sogar eine dauerhafte? Wenig, findet ARD-Korrespondent Julio Segador.
Es fällt einem schwer, daran zu glauben, dass diese Waffenruhe, sofern sie Sonntagmittag wirklich in Kraft tritt, Bestand haben wird. Zu groß war der Hass zwischen den Kriegsparteien in den vergangenen 15 Monaten. Zu groß ist das Maß an Tod, an Zerstörung, an Feindschaft. Kann das wirklich mit einer Vereinbarung nicht vergessen gemacht, aber zumindest für den Moment weggewischt werden? Zweifel sind berechtigt, zumal die wesentlichen Kriegsziele beider Parteien nicht erreicht worden sind, zumal beide intern unter erheblichem Druck stehen, Erfolge vorzuweisen, am Ende als Sieger dazustehen. Die Stolpersteine auf dem Weg dorthin sind enorm. In Israel müssen verschiedene Institutionen der Waffenruhe erst einmal zustimmen und der Widerstand im Premier Netanjahus eigenen Reihen ist enorm. Es sind die Hardliner im eigenen Regierungsbündnis, die den Krieg erklärtermaßen fortsetzen wollen, um ihre Kriegsziele mit möglichst großer militärischer Kraft und Gewalt zu erreichen. Netanjahu hat sich, was die Zerschlagung der Hamas anbelangt, vom ersten Tag des Krieges an weit aus dem Fenster gelehnt. Und um es klar zu sagen, die Waffenruhe, gar ein Waffenstillstand, stehen dem diametral entgegen. Und die Hamas kann man dieser Terrororganisation trauen? Sicher nicht. Schon bei der ersten Waffenruhe im November 2023 war es der Hamas nur darum gegangen, sich als Kriegspartei international darzustellen, sich gönnerhaft und vermeintlich menschlich zu zeigen bei der Geiselbefreiung, um so die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Das war das klare Kalkül des damaligen, inzwischen toten Hamas-Chefs Yahya Sinwar. Der größte Stolperstein auf dem Weg zu einem Waffenstillstand liegt aber in der Vereinbarung selbst. Denn die nächsten Phasen der Waffenruhe sollen inmitten einer mehr oder weniger brüchigen Feuerpause ausgehandelt werden. Mit Blick auf die vergangenen 15 Monate und den Verlauf dieses Krieges kann man kaum davon ausgehen, dass dies am Ende gelingen wird. Sowohl Israel als auch die Hamas werden während der ersten Phase der Vereinbarung ihre militärische Präsenz in Gaza weithin unverändert aufrechterhalten. Das zeigt die Skepsis auf beiden Seiten und es eröffnet beiden Kriegsparteien die Möglichkeit, die Kämpfe sehr, sehr schnell wieder aufzunehmen. Die vorliegende Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas ist ein erster, sehr fragiler Schritt auf einem sehr unwegsamen Pfad voller Stolpersteine. Der Druck von außen, endlich den Krieg zu beenden, ist enorm. Nicht minder groß ist der Druck von innen, den Krieg gegen den verhassten Gegner fortzusetzen. Keine guten Voraussetzungen für eine Waffenruhe, aus der erklärtermaßen ja mehr werden soll, ein Waffenstillstand, ein Ende des Gazakrieges. Es wäre den Geiseln und der geschundenen Zivilbevölkerung in Gaza, die schon jetzt die Verliererin dieses maßlosen Krieges ist, zu wünschen.
Der Kommentar von Julio Segador hier in der SR-Info Bilanz am Abend. Und damit kommen wir zu der Frage Täuschung oder Prüfung. Ohne Tabus. Im April 2023, da wurde das letzte Atomkraftwerk in Deutschland abgeschaltet. Gestritten wird darüber aber noch immer. War der Schritt wirklich angemessen oder könnte noch heute Atomstrom produziert werden? In einem Untersuchungsausschuss des Bundestags wird nachgeforscht, ob die Bundesregierung damals wirklich ergebnisoffen eine Verlängerung geprüft hat. Heute nun war zum Abschluss zunächst Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen geladen, auszusagen. Mein Kollege Hans-Joachim Viehweger in Berlin beobachtet das Ganze. Gibt es denn schon weitere Aussagen von Robert Habeck? Wie hat er sich denn präsentiert?
Also zunächst mal muss man wissen, bislang kam erst der Wirtschaftsminister dran. Die Befragung dürfte sich auch noch eine Weile hinziehen. Habeck steht ja politisch durchaus im Mittelpunkt des Interesses. Nicht nur, weil er für die Energiepolitik verantwortlich ist, sondern auch, weil er kurz nach dem russischen Angriff versprach, eine mögliche Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke ergebnisoffen zu prüfen. Genau das aber sei nicht geschehen, glauben Oppositionspolitiker. Sie verweisen auf atomkraftkritische Mails und Vermerke aus den von den Grünen geführten Ministerien und sie sprechen sogar von einem groß angelegten Täuschungsmanöver. Habeck hat das aber deutlich zurückgewiesen. Angesichts der Gasnotlage sei er unideologisch an die Frage der Energieversorgung herangegangen. Entscheidend sei für ihn damals gewesen, hilft es und ist es umsetzbar. Habeck ging bei seinem Auftritt im Ausschuss zugleich in die Offensive. Ohne die Energiepolitik der Vorgängerregierung, so sein Vorwurf, hätten wir 2022 gar nicht eine solche Energiekrise gehabt. Die Große Koalition unter Angela Merkel sei für die Abhängigkeit, insbesondere von russischem Gas, verantwortlich gewesen. Und dafür zahle Deutschland wirtschaftlich auch heute noch einen hohen Preis. Dazu sollte es mal einen Untersuchungsausschuss geben, so Habeck.
Jetzt also noch der Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD. Was steht da im Fokus der Aussagen und der Fragen?
Nun, da dürfte im Mittelpunkt stehen, wie es zu dem Machtwort in Sachen Atomkraft Mitte Oktober 2022 kam. Scholz hat damals ja unter Berufung auf seine Richtlinienkompetenz den Ampelstreit um die Atomkraft geklärt. Einerseits sollte es beim Atomausstieg bleiben. Das war ja den Grünen wichtig. Doch die drei verbliebenen Atomkraftwerke, die sollten noch 3,5 Monate länger laufen. Dafür hatte sich die FDP eingesetzt. Jetzt wurde zuletzt darüber spekuliert, ob es da einen Deal zwischen Scholz und Habeck gab, auch mit Blick auf die atomkritische Basis der Grünen. Sowohl Habeck als auch Ex-Finanzminister Lindner wurden schon zum Entstehen dieser Entscheidung befragt. Lindner hat gestern gesagt, für ihn kam das nicht überraschend. Es habe dazu ein informelles Einvernehmen gegeben, so sein Eindruck. Habeck wiederum hat gesagt, das Machtwort von Scholz sei nicht wegen der Grünen wichtig gewesen, sondern wegen der kritischen Stimmungen der FDP. Jetzt warten wir mal ab, was der Kanzler dazu sagt.
Informelles Einvernehmen oder Machtwort. Der U-Ausschuss zum deutschen Atomausstieg, der tagt noch weiter. Aktuelle Informationen aus Berlin von Hans-Joachim Viehweger. Hier in der SR-Infobilanz am Abend auf SR Kultur. Und wir bleiben beim Thema Kernenergie, denn dort wird eine neue Rekordmarke vermeldet. Zumindest auf den ersten Blick. Die erwartet die Internationale Energieagentur IEA beim Atomstrom für das kommende Jahr 2025. Also für dieses Jahr. Insgesamt werde die Atomstromproduktion einen Umfang von rund 2.900 Terawattstunden erreichen, so die Prognose, ein Anteil von knapp 10% an der gesamten Stromproduktion weltweit. Wir wollen das einordnen mit Judith Kösters aus dem ARD-Kompetenzcenter Klima. Frau Kösters, der Titel lautet ja »Der Weg zu einer neuen Atomenergie-Ära«. Woran machen die Experten dies denn nun fest?
Also die IEA meldet unter anderem einen neuen Höchststand bei der Produktion von Atomkraft, den sie 2025 erwartet. Das klingt erstmal alles sehr vollmundig, auch mit der neuen Ära. Aber wenn man sich die Fakten und Zahlen anschaut, sieht das Bild ein bisschen anders aus. Das große Atom-Comeback steht da jetzt nicht bevor. Das rufen sie auch nicht aus. Also der Anteil der Atomenergie an der Stromerzeugung weltweit, der war schon mal viel höher. Der lag mal bei fast 20% und liegt heute bei knapp 10%. Und Ja, es sind 40 Länder, die jetzt planen, neue Atomkraftwerke zu bauen. Aber es gibt ja rund 200 weltweit. Also 160 Länder planen eben auch keine und sagen Atomkraft, nein, danke. Der große Trend, ungebrochen weltweit, sind Erneuerbare. Das kann man wirklich objektiv so sagen. Also von der gesamten Stromerzeugungskapazität, die zuletzt zugebaut wurde, neu gebaut wurde, 2023, alle Kraftwerke, alle Anlagen, da waren 85% erneuerbare Energien. Und daran ändert auch dieses vermeintliche Comeback der Atomenergie nichts.
Welche Bedeutung hat der Bericht denn dann für die deutsche Atomdebatte?
Also Atomkraft hat einen großen Vorteil, die liefert, wenn das Atomkraftwerk einmal läuft, konstant durch, anders als Sonne und Wind. Das ist gut, dann kann die Industrie planen und so kennt sie es von Kohlekraftwerken natürlich, das erfordert dann keine Umstellung. Das ist aber eigentlich auch schlecht, denn so sind Atomkraftwerke überhaupt keine gute Ergänzung zu erneuerbaren Energien, die ja eben fluktuieren. Da kommt man mit Gaskraftwerken oder künftig hoffentlich mit Wasserstoffkraftwerken, die man dann an- und abschalten kann, viel besser zurande. Insofern haben da die Erneuerbaren die Nase vorn. Sie sind außerdem auch in der Produktion in der Regel günstiger. Neu zu planende AKWs von den Kosten können da schwer mithalten. Und dann ist da natürlich das Atommüllproblem, was auch nicht verschwindet. Im Vergleich kann man schon sagen, gewinnen unterm Strich die Erneuerbaren. Nur, es gibt eben auch das Argument, wir brauchen alles, was geht. Denn der Stromverbrauch steigt. Nicht nur die Industrie und Haushalte brauchen Strom, sondern ja auch E-Autos, von denen es immer mehr gibt weltweit. Rechenzentren, die überall in den Himmel wachsen. Die ganze KI-Wirtschaft braucht enorm Strom. Und da ist dieses Argument, ja, dann lass uns eben alles machen, lass uns diversifizieren und alles bauen, was geht, nicht ganz von der Hand zu weisen.
An der Stelle lohnt vielleicht dann nochmal ein Blick auf die Vor- und Nachteile von Atomkraft insgesamt im Vergleich zu Sonne und Wind.
Ich glaube, in Deutschland muss man jetzt entscheiden, will man eben zu den 40 Ländern gehören, die das machen mit der Atomenergie oder zu den 160, die es nicht machen. Für beides gibt es Argumente, kann man sagen. Wenn wir über Klimaschutz und Klimaziele reden, dann muss man sagen, reden wir auf jeden Fall über Erneuerbare, denn neue AKWs, die man jetzt bauen würde, die dann ab den 30ern, 40ern Strom liefern würden, die wären eben kein Ersatz dafür, jetzt Wind und Solar auszubauen. Und das ist auch nicht die Position der Internationalen Energieagentur in diesem Bericht jetzt. Also zu sagen, wir ersetzen Erneuerbare durch Atomkraft. Das kommt in dem Bericht so überhaupt nicht rüber, soweit ich das sehe.
Judith Kösters aus dem ARD Kompetenzcenter Klima. Wir haben gesprochen über die neue Atomkraft. IEA, die Internationale Energieagentur, sieht da einen starken Zuwachs für dieses Jahr. Hier auf SR Kultur in der SR Infobilanz am Abend hat weitere Nachrichten des Tages. Jetzt gleich Sarah Sassou, aber zuvor schauen wir noch auf den Innenausschuss. Und zwar der getagt hat oder immer noch am Tagen ist, knapp einen Monat nach dem Anschlag von Magdeburg mit 6 Toten, vielen Verletzten. Da ging es vor allen Dingen um die Frage, wie können wir die Hintergründe aufklären? Das Parlamentarische Kontrollgremium und eben der Innenausschuss haben heute in getrennten nicht öffentlichen Sitzungen mit diesem Vorfall sich beschäftigt und es ging vor allen Dingen natürlich auch um die Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern. Dietrich Karl Meurer.
Wie konnte das passieren? Was muss geschehen, um so etwas künftig zu verhindern? Es war bereits die 2. Sondersitzung, in der der Innenausschuss des Bundestages versucht hat, das Geschehen in Magdeburg aufzuarbeiten.
Alles muss auf den Tisch,
sagte vor Beginn der nicht öffentlichen Sitzung der SPD-Innenpolitiker Sebastian Hartmann. Im Fokus der Abgeordneten stand eine vertrauliche Auflistung des Bundeskriminalamts, die das Bundesinnenministerium dem Ausschuss zur Verfügung gestellt hatte. Sie zeigt, dass der aus Saudi-Arabien stammende Attentäter vielfach aktenkundig wurde in 6 Bundesländern.
Die Chronologie ist erschreckend. 105 Einträge. Eine lange Serie über viele Jahre von Gefährdungen, Bedrohungen, öffentlichen Erklärungen, Twitter-Einträgen, strafrechtlichen Verurteilungen, die dann sogar daran gipfelten, dass Flüchtlingsstatus trotzdem zugeteilt wurde, dass eine Zulassung als Arzt erfolgte, dass in einer Klinik gearbeitet wurde.
Aus der Liste leiten sich viele Fragen ab. Einige zählt Alexander Throm auf, der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag.
Wie kann der Täter durchs Raster fallen? Wie hätte man einen solchen Anschlag verhindern können? Was hätte es dafür gebraucht? Und vor allem auch, welche Verantwortlichkeiten gibt es für eventuelle Versäumnisse die in der Vergangenheit stattgefunden haben.
Antworten erhofften sich die Mitglieder des Innenausschusses vom Chef des Bundesnachrichtendienstes, vom Vizepräsidenten des Verfassungsschutzes, vom Präsidenten des Bundeskriminalamts und nicht zuletzt von Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Die SPD-Politikerin sprach nach der Ausschusssitzung über die Erkenntnisse über den Attentäter, die sich aus der Auflistung ableiten lassen.
Aus all dem ergibt sich ein Bild des Täters, eines psychisch auffälligen Täters, der von wirren Verschwörungstheorien geprägt war. Er zeigt eine massive Islamfeindlichkeit und die Nähe zu Ideologien von Rechtsextremisten. Sein Hass richtet sich sowohl gegen den deutschen Staat als auch gegenüber einzelnen Personen.
Jedoch habe sich dieses klare Bild erst durch das Zusammenfügen der einzelnen Akteneinträge ergeben, sagt die Innenministerin. Faeser betonte deshalb die Notwendigkeit eines besseren Datenmanagements der Sicherheitsbehörden in Bund und Ländern.
Die Daten der Polizeien müssen zentral und sicher gebündelt werden. Daran sind wir auch schon am Arbeiten. Diesen Prozess müssen wir jetzt beschleunigen.
Doch das allein werde nicht reichen, um potenzielle Attentäter zu erkennen.
Außerdem brauchen wir neue, präzisere Kriterien und Handlungskonzepte, um die Gefährlichkeit von Personen zu bewerten, die in kein bisheriges Raster passen.
Einige der eingeladenen Vertreter aus den Ländern waren nicht gekommen, etwa NRW-Innenminister Reul. Sehr zum Ärger von SPD-Innenpolitiker Sebastian Hartmann. Er sagte nach der Sitzung:
Wesentliche Punkte konnten nicht aufgeklärt werden. Ich bin unzufrieden.
Doch ohnehin war schon vor der Sitzung klar, die parlamentarische Aufarbeitung des Anschlags von Magdeburg steht erst am Anfang.
Und damit zu weiteren Meldungen des Tages mit Sarah Sassou.
Der britische Premierminister Starmer ist zu einem Besuch in die ukrainische Hauptstadt Kiew gereist. Er will bei einem Treffen mit Präsident Zelensky ein Sicherheitsabkommen unterzeichnen. Bei seiner Ankunft kritisierte Starmer den russischen Präsidenten Putin. Dieser reiße die Ukraine von ihren engsten Partnern los. Starmer nannte das Vorgehen einen monumentalen strategischen Fehlschlag. Er sagte der Ukraine die weitere Unterstützung seines Landes zu. Im Saarland erhalten vergleichsweise wenige Studierende BAföG oder nehmen Studienkredite in Anspruch. Das geht aus einer neuen Studie des Zentrums für Hochschulentwicklung hervor. Demnach bezieht nur jeder 10. Studierende im Saarland BAföG. In Sachsen etwa ist es jeder 5. Bundesweit erhielten im Jahr 2023 knapp 17% aller Studierenden finanzielle Unterstützung vom Staat. Ein weiteres Ergebnis der Studie: 9 von 10 Studierenden werden von ihren Eltern finanziell unterstützt, rund 2/3 jobben nebenher. Der gestern im Zusammenhang mit der Saarbrücker Raubserie festgenommene 15-Jährige ist offenbar der Haupttäter. Das hat die Staatsanwaltschaft auf SR-Anfrage mitgeteilt. Der Ermittlungsrichter habe gegen den Verdächtigen Haftbefehl erlassen, es bestehe Wiederholungsgefahr. Um den Jahreswechsel hatte es in Saarbrücken insgesamt 6 Raubüberfälle auf Jugendliche gegeben. Die beiden mutmaßlichen Mittäter des Festgenommenen, ein 14-Jähriger und ein 15-Jähriger, sind weiter auf freiem Fuß.
SR-Info.
2,5 Monate nach einer vorgezogenen Parlamentswahl hat Bulgarien eine neue Regierung. Ein Kraftakt, ein sehr außergewöhnlicher, denn die Koalition vereint pro-westliche, pro-russische und populistische Kräfte. Und diese Koalition hat große Aufgaben. Sie soll vor allen Dingen Bulgarien aus der tiefen politischen Krise führen. Silke Hane.
Ich schwöre, im Namen der Republik Bulgarien, die Verfassung und die Gesetze des Landes einzuhalten und mich bei all meinen Handlungen von den Interessen des Volkes leiten zu lassen. Ich habe geschworen. Im Parlament in Sofia wird die neue Regierung vereidigt. Kurz zuvor hat sie die Abstimmung im Parlament überstanden. Damit steht das neue Bündnis fast 3 Monate nach der Wahl. Es ist eine ungewöhnliche Koalition. Die konservative GERB hat sich mit den Sozialisten und mit der populistischen Kleinpartei Es gibt ein solches Volk zusammengetan. Die Parteien könnten unterschiedlicher kaum sein, gibt auch der neue bulgarische Premierminister Rossen Zeljaskov zu.
Die Konsultationen mit Sozialisten und Es gibt ein solches Volk basierten auf Zielen, Prioritäten und Prinzipien bei der Regierungsführung, obwohl die drei Parteien ernsthafte ideologische und politische Unterschiede aufweisen. Wir sind die notwendigen Kompromisse eingegangen, denn in der Politik ist die Fähigkeit zum Kompromiss wertvoller als das Abschließen eines politischen Deals. Auf eine eigene Mehrheit kommen die drei Parteien im Parlament nicht. Sie werden aber von einem Teil der türkischen Minderheitenvertreter geduldet.
Auch ein Regierungsprogramm steht noch nicht. Das soll im nächsten Monat ausgearbeitet werden. Schwerpunkte sollen laut Zeljaskow die Verabschiedung des Haushalts und der Beitritt zur Eurozone sein. Staatspräsident Rumen Radev ruft die Parteien dazu auf, sich trotz aller Unterschiede zusammenzureißen. Es reicht nicht aus, dass die Regierung regulär ist. Sie muss vor allem kompetent und funktionsfähig sein und sich vor allem dem öffentlichen Interesse unterordnen. Die letzte reguläre Regierung in Bulgarien war im April 2024 nach 10 Monaten zerbrochen. Seitdem hat das Land 2-mal ein neues Parlament gewählt. Keine Seltenheit in Bulgarien. In den letzten 3,5 Jahren gab es ganze 7 Parlamentswahlen. Seit 2021 steckt das Land in einer tiefen politischen Krise mit einem enorm zerstrittenen Parlament. Dem vorausgegangen war der Rücktritt des jahrelangen Regierungschefs Bojko Borissow von der GER-Partei. Er musste 2021 nach großen Antikorruptionsprotesten zurücktreten. Borissow sitzt aber nach wie vor im Parlament und zieht bei der GERB im Hintergrund immer noch die Fäden. Diese Regierung fügt uns als Politikern enormen Schaden zu. Wenn die Sozialisten und Es gibt ein solches Volk nicht solche Anstrengungen unternommen hätten, wenn sie nicht ihr Image und ihre Politik aufs Spiel gesetzt hätten, hätte ich alle sofort in Neuwahlen geschickt. Ich werde das nicht tun, weil ich dem Staat gegenüber Verantwortung trage. Ich bin große persönliche Kompromisse eingegangen. Die Partei hat Kompromisse gemacht, die anderen Kollegen haben Kompromisse gemacht. Ob die Koalition wirklich 4 Jahre lang halten wird, daran gibt es in Bulgarien allerdings jetzt schon Zweifel.
Und damit am Ende der Sendung nochmal zurück ins Saarland, zur Ludwigskirche erstmal. 2009 war sie es, die abgebildet war, und ab heute die Saarschleife, europaweit. Eine neue 2-Euro-Münze, die gibt es seit heute im Handel, das Motiv aus dem Saarland. Die wird in einer Stückzahl von 30 Millionen ab sofort auch in Umlauf gebracht. Viele Menschen haben sich schon am Vormittag vielleicht ein Exemplar bei der Bank abgeholt, schon damit bezahlt oder einfach eingerahmt. Unser Reporter Felix Schneider war bei dem Schöpfer der Münze bei der Bundesbank unterwegs.
In einem großen Münztransportwagen rollt Bundesbank-Filialleiter Hans-Christian Hehn die besondere Fracht in sein Büro. Gut abgesichert mit Spezialschloss. Denn auf kleinem Raum liegen hier Münzen im Wert von rund 50.000 Euro. Allesamt tragen die Saarschleife auf ihrer Rückseite. Zum zweiten Mal mischt sich ein saarländisches Motiv in den europäischen Zahlungsverkehr.
Die Bundesregierung hat grundsätzlich beschlossen, jedes Jahr eine 2-Euro-Umlaufmünze mit Gedenkcharakter herauszugeben. Und das Motiv dieser Münze soll das Bundesland repräsentieren, das den Vorsitz im Bundesrat in diesem Jahr hat. Und dementsprechend ist es dieses Jahr ein Motiv des Saarlandes, die Saarschleife.
Die Münze hat der Frankfurter Designer Carsten Wolf gestaltet. Und das nur anhand von Fotos, die er nach und nach schemenhaft nachgezeichnet hat. Eine Aufgabe, bei der man auch Kompromisse eingehen muss.
Wenn man jetzt versucht, eine Landschaft, die sich eben über wahrscheinlich 3 Dutzend Kilometer in die Tiefe erstreckt, auf 0,5 Millimeter runter zu reduzieren, muss man überlegen, wo setzt man die Profiltiefen an? Wo nimmt man zum Beispiel noch eine Baumreihe mit, um zu zeigen, dass es hier eine bewaldete Stelle innerhalb dieser Schleife und wie viele davon braucht man, ohne dass es auch unübersichtlich oder zu detailverliebt wird.
Mit seiner Arbeit konnte sich Wolf vor 3 Jahren bei einem ausgeschriebenen Designwettbewerb für die Münze durchsetzen. Der filigrane und elegante Aufbau kam bei der Jury gut an. Für den Designer war es die erste gestaltete Münze, die auch in den Umlauf geht.
Großartig. Also mir macht einfach der Gedanke Freude, dass ein Entwurf in dieser hohen Auflage von 30 Millionen Stück auf die Reise geht durch die Geldbörsen in Deutschland, in Europa und am Ende in der Welt.
Seit dem Morgen standen Dutzende Menschen in der Filiale der Bundesbank in Saarbrücken, um sich ihr Exemplar zu sichern.
Sehr fein.
Ich habe 2 Rollen gekauft.
Die Saarschleife. Das ist einfaches Saarland. Also jeder, der ins Saarland kommt, der sollte die Saarschleife gesehen haben. Und jetzt hat er auch schon mal Vorgeschmack und kann sich das vielleicht ein bisschen vorstellen.
Ein Besuch an der Saarschleife hat Münzdesigner Carsten Wolf fest für den Sommer vor. Denn er hat sie noch nie in echt gesehen. Ab heute kommen die Münzen in den Umlauf und erreichen nach und nach die Verbraucher.
In ganz Europa und dann natürlich weltweit. Und in 15 Jahren kommt dann das dritte Motiv, auch elegant und filigran, der Ring Leona. In der Nacht zum Freitag breiten sich nach zum Teil aufgelockerten und klarem Beginn vermehrt dichte Nebel- und Hochnebelfelder über die Region Saarland aus. Weitgehend bleibt es trocken. Stellenweise kann es auch klar werden. Morgen früh dann aufgepasst. -3 bis 0 Grad. Stellenweise ist da Reifglätte möglich, wenn Sie in den Freitag starten. Nordost- bis Ostwind gibt es übrigens noch gratis dazu. Fühlt sich also ein klein bisschen kälter an. Morgen dann der Freitag selbst. Vielerorts neblig trüb. Im Verlauf dann stellenweise mal Auflockerung mit Sonnenschein. In den Flussniederungen von Bliesmosel sah auch ganztägig trist und grau. Da gilt, wer Sonne sehen will, muss ein klein bisschen nach oben steigen. 1 bis 5 Grad, so morgen die Temperaturen. Und soweit die SR-Info-Bilanz am Abend hier auf SR Kultur. Am Mikrofon war Jochen Marmitt und ich darf mich bedanken und verabschieden und wünsche Ihnen noch einen schönen restlichen Donnerstagabend.